This is Weapon X Matt Mikowski, and you should listen to Catch Clap.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe hier im Independent Circuit, hier wieder bei uns im Catch Club. Ihr werdet im Laufe der Woche vermutlich schon unsere Review zu TWE gehört haben, zur 12 Years Strong, zur Anniversary Show. Und wir sprechen heute über eine Show, die am selben Wochenende stattfand, genauer gesagt einen Tag vorher. Und zwar über Action Wrestling Retaliation. Und mit wem sollte ich da anders drüber sprechen als mit dem guten Sebastian?
Vielen Dank, ich freue mich und ja, jetzt machen wir quasi das Southeast-Wochenende voll.
Ja, machen wir das Southeast-Wochenende voll und da du ja sowieso quasi schon Ehrenbürger bist des Südostens.
Ich bin quasi so der eingebürgerte Sohn der Region.
Der eingebürgerte Sohn, genau. Du bist Deutscher auf dem Papier und Südamerikaner auf.
Ich habe mich auch schon sehr gut integriert im Südosten der USA. Ich habe schon gefrorenen Gurkensaft und Chips mit Gurkengeschmack und so gegessen. Also ich bin eigentlich schon, Einbürgerungstest ist schon durch quasi.
Also mich würde es ja eher wundern, wenn du nicht so ein Glas Gurkensaft einfach dauerhaft in der Tiefkühlung hättest oder so.
Das bleibt mein Geheimnis.
Das bleibt für immer das Geheimnis, genau. Aber Action Wrestling stand an, wieder aus Tyrone, Georgia, also wieder quasi eine größere Show. Und
Das gilt auch für die Crowd, muss man sagen, mit circa 400 Zuschauern laut Catchmatch.
Ja, das ist stark, das ist richtig gut, hör mal. Also da kann man auf jeden Fall sich nicht beschweren, aber Action hat ja immer eigentlich ganz stabile oder gute Zahlen.
Also auch, aber man muss sagen, mit 400 Zuschauern ist das Roger Spencer Community Center auch relativ voll.
Ja, also mehr geht dann wahrscheinlich auch nicht, aber Ich sag immer noch, 400 für eine Indie-Wrestling-Show ist halt auch echt gut.
Auf jeden Fall.
Deswegen, das ist good stuff. Ich wollte gerade noch irgendwas eingeworfen haben, das habe ich jetzt aber gerade vergessen, vielleicht fällt es mir aber später wieder ein. Naja, auf jeden Fall, die Show war ja so ein bisschen in dem Motto Action-Wrestling gegen New South.
Ja, haben wir auch im Main Event gemerkt.
Genau. Und da gab es ja vorher dann noch so ein kleines Erklärvideo und sowas halt, ne? Und dann irgendwie auch, ne, hat man so die Parteien dann auch so ein paar Mal gesehen halt.
Ja.
Im, so halt so ein bisschen vorgestellt worden. Ich finde das halt lustig, dass man hat, glaube ich, gezeigt, dass irgendwie bei der letzten Action-Show, da haben, glaube ich, die New South Guys halt Action invaded quasi. Und dadurch ist das dann halt gekommen. Und ich finde halt lustig, dass dann jetzt die New South Guys quasi die Heels sind. Und als dann halt Tim Bosby und den Hates nach dem Horse rüberkamen, da waren die halt natürlich die größten Heels. Aber gut, das ist klar. Da immer der halt von außerhalb von der anderen Liga kommt, das sind halt irgendwie automatisch die Bösen. Das ist ja dann irgendwie auch verständlich.
Genau, das stimmt. Ich habe gerade ein kurzes Stück wieder nicht verstanden, weil ich aus irgendwelchen Gründen wieder kurz draußen war. Aber ich habe genug verstanden, um zu wissen, worüber du geredet hast.
das ist sehr gut. Aber erstmal ging es halt normal weiter, also ohne den Bandenkrieg, sagen wir mal.
Genau.
Und zwar, es geht direkt los mit dem Opener, und zwar Slim J, Slim J ist ja für mich auch irgendwie so ein Charakter, der ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, oder wieder aufgefallen, bewusst geworden, dann bei der ersten Dean-Show, also bei der, die noch nur dann halt von Action war, am WrestleMania-Wochenende. Genau.
Ja.
Da hat er ja auch so ein krasses Match abgeliefert gegen Adam Priest.
Genau.
Und irgendwie ist das so ein. Also, ich meine, er ist ja auch ein Indie-Wrestler aus einer vergangenen Zeit, so ein bisschen. Ich meine, der wrestelt ja auch seit 2001. Aber er wrestelt halt auch irgendwie wie ein Indie-Wrestler aus einer vergangenen Zeit. Also, ich meine, er hat so ein Oldschool-Indie-Spotty-Stil.
Er ist ein 2003er Ring of Honor-Wrestler, ne?
Ja, absolut, absolut, auf jeden Fall.
War ja auch wirklich 2003 bei Ring of Honor, muss man dazu sagen.
Ja, genau, also er ist das sogar gerechtfertigt. Ja. Der ist ja auch schon 40, ne, sehe ich gerade, das heißt schon, aber...
Eigentlich muss man sogar sagen, er ist erst 40, weil als er da bei Ring of Honor angefangen hat, war der halt 17, ne? Das ist ja schon 23 Jahre her.
Stimmt, der war 2002, war der bei Ring of Honor schon mit...
Der war sogar bei TNA, als das auch NWA TNA war, und da war der halt noch keine 18.
Also, wenn ich mir hier seine ersten Ring of Honor Matches anguckst, das erste Mal, sein Debüt war ein 10-Man Tag Team Scramble Match, die Divine Storm, also Chris Devine und Quiet Storm natürlich. Amazing Red und das Squad, das Spanish Announce Team, dann halt Special und dann Special K halt, ne, also wo er dann halt mit drin war.
Das unter zweite Match übrigens, war, wo unter anderem übrigens hier Joey Matthews, der späte Joey Mercury drin war.
Ja, dann er hatte dann ein Match auch gegen Amazing Red, 14 Mann Tag Team Match, die Hit Squad und Divine Storm, Mikey Whitbreak und das Special Announce Team gegen Special K in voller Montur. Die Backseat Boys gegen Special K? Ja, Jimmy Wave gegen Slim J. So, solche Dinge halt. Also da hat er schon mitgemischt halt. Ne? Das ist halt schon.
Und daher kennen ihn auch viele noch, inklusive Matt. Der war ja auch Anfang bis Mitte der 2000er viel bei NWA Wildside. Da war er fast hauptsächlich, würde ich sagen.
Ja, das, er kommt ja da auch so aus der Region. Also er kommt ja auch so aus der Georgia-Richtung da halt. Ne? Aber sein Gegner war jemand, der nicht aus der Georgia-Richtung kommt.
Richtig.
Sondern, also gebürtig kommt er aus Chicago. Ich glaube, er ist so in der New England-Region, ist er beheimatet, ne?
Genau. Ist ja auch mit Gina Monti liiert.
Genau. Und das ist natürlich, über den wir auch schon bei unserer TWE-Review geredet haben. Das ist natürlich TJ Crawford.
Ja.
Guter Typ. Ich mag den auch sehr, sehr gerne. Hat uns ja letztes Mal schon begeistert. Bei der TWE-Show in dem Team mit, wie heißt er, Channing Thomas?
Channing Thomas, genau.
Genau, das war ganz cool. Aber ja, wie fandst du denn diesen Opener?
War ein anständiger Start, wie ich finde.
Ja.
War auch gut gewählt. Es gab noch ein paar Matches, die ich ein bisschen besser fand, aber es war so in einer guten Mitte insgesamt, würde ich sagen. Vor allem aufgrund von Dingen, die einfach noch nach passieren, aber da. Also, ich kann jetzt schon mal sagen, es war für mich das beste Match für eine längere Zeit, bis dann eine andere Phase kam.
Ja, fair.
Und es war auch nicht zu lang, 8,5 Minuten ist eine gute Länge für einen Opener. Slim J ist so ein Wrestler, der kann auch gut Openers worken, der ist jetzt nicht der beste Wrestler aller Zeiten, aber er bringt immer ein gewisses Grundniveau, was gerade so zu Beginn ganz gut passt. Bei TJ ist es ähnlich, der ist auch relativ konstant. Ohne auf die ganz Top-Matches zu haben, aber das war ein gelungener Einstieg, auf jeden Fall.
Na, ich finde aber nichts auch, wenn du sagst.
Jetzt, aber anständig.
Ja, aber jetzt auch, wenn du sagst, das muss ich ja mal sagen, also nicht auf dich bezogen, aber generell, wenn du sagst, so, ne, Slim J ist jetzt nicht so der beste Wrestler aller Zeiten, das stimmt natürlich, aber ich finde, ihm wird oft sehr unrecht getan.
Er ist besser, als viele ihn machen, das muss man schon
ja,
sagen.
Ja, genau, also er wird immer irgendwie so ein bisschen so. Irgendwie so, so stumpf geredet. So, ich meine, wir haben eben über Amazing Red gesprochen, ne? Dass der ein fantastischer Wrestler und auch ein einflussreicherer Wrestler war. Darüber brauchen wir nicht sprechen, aber dass der heute halt nicht mehr so wie früher ist.
Also Slim J ist in 2025 klar besser als Amazing Red. Das ist ja genau, auch keine genau. Diskussion.
Genau, das meine ich halt. Also ich finde, der wird dann eher oft in so einen Topf geworfen mit anderen Leuten so aus dieser Ära. Wir haben zum Beispiel bei Backyard Wrestling haben wir die Backseat Boys gesehen, die ich auch noch okay finde, aber die halt so sich relativ egal anfühlen im Jahr 2025. Und da finde ich den eigentlich, der ist doch schon noch von den meisten Leuten so eine Stufe drüber.
Der Punkt bei Slim J ist, wenn du zum Beispiel Amazing Red nimmst,
ja,
der hatte halt deutlich höhere Höhen als Slim J. Ist aber auch mehr abgefallen. Das heißt, Slim J war ja auch zu der Zeit nicht einer der Top-Leute.
Ja, also.
Der hat das Niveau, was er hatte, gehalten.
Genau.
Also ich finde nicht, dass der viel schlechter geworden ist.
Ja, genau.
Aber Amazing Red ist halt bei weitem nicht mehr so gut, wie er mal war. Und deswegen ist Slim J quasi an ihm in Anführungszeichen vorbeigezogen, weil er halt einfach konstant gleich geblieben ist.
Genau. Das hast du sehr gut beschrieben. Der war auch bei Ring of Honor, war das halt ein Undercarder oder sowas halt. Genau. Ne? Der war halt jetzt auch nie irgendwie in einer krassen relevanten Rolle oder sowas und Special K war ja jetzt auch, das war halt ein Taste, aber das war jetzt ja auch nicht so das krasse Ding jetzt, sag ich mal halt, ne?
Richtig, aber
der ist halt immer auf so einer konstanten Ebene geblieben. Ich meine, gut, der zieht sich mit seinen 40 Jahren immer noch so an, wie mit 16 und sowas halt, ja, aber das ist halt das Gimmick. Aber so finde ich den eigentlich immer noch, so wie Morbe sagen würde, der ist gescheit. Liebe Grüße. Ja, und das Match fand ich aber auch in Ordnung. TJ Crawford mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen war das ein cooles Ding. Ja, halt das auf jeden Fall. Und da kommen wir schon zum zweiten Match.
Genau.
Und zwar, da trat eine Dame an, die auch, glaube ich, jetzt das erste Mal seit längerer Zeit wieder bei Action war, wenn ich es richtig verstanden habe, die wir beide ja auch sehr gerne mögen, nämlich Kelsey Regan.
Ja, das ist richtig. Sie wohnt ja sogar in Georgia, aber sehr im Süden, weswegen es bei ihr immer so gefühlt ist, dass sie halt noch zu Florida mitgezählt wird.
Ja, die kommt ja auch, glaube ich, ursprünglich aus Florida. Genau. Und die wrestelt auch ja viel in der Florida-Szene. Die ist ja auch zum Beispiel Champion bei Shine. Die sind ja auch in Florida, glaube ich.
Sie wohnen zwar in Georgia, aber da, wo sie wohnen, sind halt die ganzen Großstädte in Florida näher, weil das der absolute Süden ist von Georgia.
Ja, okay, sie ist dann schneller in Florida als in, genau. Im Rest von Georgia.
Genau, weil Atlanta ja ganz im Norden, also Atlanta und die ganze Region, ist ja der Norden von Georgia und Georgia geht ja ganz weit runter, hat ja auch einen Küstenstreifen und so. Und Savannah zum Beispiel, das ist ja deutlich näher an den großen Städten in Florida als in den großen Städten in Georgia.
Ja, auf jeden Fall. Genau, aber deswegen war sie dann halt da oder mal wieder da, wie auch immer. Und sie traf auf Little Mean Kathleen.
Ja.
Und ja, Match kann man halt irgendwie schwer was zu sagen.
Es wirkte so ein bisschen, als wäre das Finish nicht so richtig geplant gewesen.
Ja, das oder? War ja auch, das ist ja abgebrochen oder dann verkürzt worden, weil Kathleen sich ja verletzt hat.
Ja, genau. Und dadurch war es dann leider auch insgesamt das schwächste Match, aber halt auch, weil es nicht nach Plan gelaufen ist.
Muss man halt irgendwie so ein bisschen aus der Bewertung rausnehmen, finde ich.
Ja, das
ist richtig. Weil hat halt nicht den richtigen Abschluss. Die war ja dann auch, sie hatte ja auch, die Kathleen hätte ja auch bei der TWE-Show, die war ja den Tag danach, also auch wenn wir jetzt als zweites über Action reden, war die ja einen Tag vorher.
Ja.
Die Show. Und bei TWE war sie ja im Open auch nur am Kommentar, weil sie halt nicht antreten konnte, dann halt mehr.
Eigentlich wäre sie am Tag danach auch da gewesen bei TWE, weil die beiden reisen ja auch zusammen, die sind ja auch ein Paar, weil Little Mean Kathleen ist ja mit Channing Thomas zusammen.
Ja, genau. Die sind doch, glaube ich, sogar verlobt, ne?
Ja, ich glaube auch, ja.
Genau, aber dementsprechend konnte sie halt nicht da sein. War das Match dann, würde ich dann halt für mich zumindest aus der Bewertung ausklammern, weil, was willst du da jetzt sagen?
Das ist dann halt,
genau, kann man wenig zu sagen. Also das, was ja da war, es ging ja trotzdem 8,5 Minuten,
war fein. Es war okay, aber es war merkbar, dass da, ne? Das ist halt so der Punkt.
Ja, genau. Aber deswegen, ich würde es halt ausklammern. Aber das, also das, was da war, war ja dann auch gescheit, war ja in Ordnung.
Genau.
Deswegen, passt dann. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match.
Genau.
Unser guter Kollege und geschätzter Wrestler und Mensch, Darian Bankston, trat dann auf Joseph Alexander.
Genau.
Und ich glaube, den Joseph Alexander habe ich zumindest noch nicht gesehen. Zumindest sagt er mir jetzt gerade nichts. Und ja, aber was sagst du zum Match?
Mal gucken. Ich meine, den hast du sogar schon live gesehen. Ja, hast du. Der war nämlich beim Action Feature Showcase letztes Jahr in einem Match mit Dex Wall und Anakin Murphy in der ersten Runde. Ach.
Ja, verrückt, das siehst du mal.
ist auch jemand, der jetzt immer so, den man jetzt immer häufiger sieht, kommt so aus der New York, New Jersey Ecke. Das war zum Beispiel so ein Match, ich finde nämlich, dass dieses Match davor auch so ein bisschen so eine schwächere Phase eingeleitet hat, weil das Match hier war nicht schlecht, aber es war für mich nicht mehr als solide, es war so da halt, ne? Es war klar, dass Damien das gewinnen würde, Damien hat schon deutlich bessere Matches gezeigt, es fühlte sich halt nicht super relevant an, das war jetzt nicht schlecht oder so, aber ich denke, du weißt, wie ich meine.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, wie du es meinst, klar, ist ja dann auch okay. Ich meine, hier der Joseph, der ist ja, glaube ich, auch noch nicht so lange dabei und sowas halt. Ne, war dann so ein bisschen so ein kleineres Ding. 25, seit 4 Jahren wrestelt er auch. Okay,
okay. Ja, genau.
Er kommt aus der Technique to Training Wrestling Academy.
Ist da nicht auch Tracy Williams?
Genau, Tracy Williams, Willow Nightingale anscheinend auch. Oder zumindest war sie damals Teil des Trainerstabs, vielleicht ist sie das auch nicht mehr. Also steht hier mit den Klammern, hier steht die Technique to Training Wrestling Academy und dann in Klammern Big Game Leroy, Brother Greatness, DPA, Logan Black, Tracy Williams und Willow Nightingale. Da ist aber eine ganze Menge Name Generator angeschmissen worden. Gut, dann würde ich mich aber anschließen zu dem Match, so was du gesagt hast. Ich würde auch fast sagen, dass das Match danach sich auch da so ein bisschen eingereiht hat. Mit Joe Black gegen Tyson Melrick.
Ja, würde ich dir auf jeden Fall. Ich finde diese ganze Phase da auch mit dem Singles-Match und also mit den beiden Singles-Matches da Casey. Ich finde bei Casey Owens gegen Alex Kane, das war mir ein bisschen viel Eingriff von außen. Tyler Stevens stand da ja teilweise wirklich im Ring, das war ein bisschen viel, und Joe Black gegen Tyson Merrick, ja, das war okay, aber ne, das war so die schwächste Phase der Show, finde ich. Und das sind doch alles so Sachen, bei dem Match bei Casey Owens gegen Alex Kane sage ich noch, ja, kann ich verstehen, Good Hand, okay, muss man vielleicht nicht so umsetzen, aber in Ordnung. Und bei Black gegen Merrick, war halt jetzt nicht so super relevant, war da, das war jetzt auch alles kein Lowlight, aber das war so ein bisschen so eine Phase, wo ich sage, okay, ja.
Ja, das stimmt schon. Ich würde sagen, aber dann mit dem Match danach wurde es ein bisschen besser.
Ja.
Ach, wir haben auch gerade Casey Owens gegen gegen Alex Kane haben wir gerade übersprungen. Ich bin direkt zu Joe Black gegen Tyler.
Deswegen habe ich das kurz noch angesprochen, weil ich mir auch nicht sicher war. Ich bin jetzt ein paar Mal schon, dass ich ab und zu mal so 5 oder 10 Sekunden von dem, was du gesagt hast, nicht gehört habe, weil wir wissen nicht, welche Störungen das sind. Aber so, ich immer wieder hier drin lande, ist das okay, weil ich halt auch irgendwie nicht richtig rausgeschmissen, aber ich höre dich dann halt mal kurz nicht.
Okay, sehr gut. Das habe ich jetzt gerade unterschlagen, ja. Tatsächlich. Also das war tatsächlich jetzt nur ein Versehen. Nur ein Versehen gewesen. Ich habe das einfach irgendwie gerade in der Zeile bin ich verrutscht. Also Casey Owens gegen Alex Kane war auch da. Das war halt auch mehr so ein Story-Match dann halt. Genau. Ne? So ein bisschen. Fand ich dann aber auch okay, auch cool, dass Casey Owens dann gewonnen hat. Klar, dann durch die Eingriffe von der Good Hand. Weil Alex Kane ist ja jetzt raus bei der Good Hand, ne?
Er ist jetzt nicht mehr so Good Hand, er ist immer so Bad Hand für
die. Ja, er ist jetzt die Bad Hand. wenn der zuschlägt oder dich choppt, dann kriegst du auch seine Bad Hand zu spüren. Das sollte dann ja auch später noch relevant werden, also war dann halt so ein bisschen so für die Story dann halt mit der Good Hand Casey Owens und gegen Alex Kane so ein bisschen dann wichtig. Aber war auch in Ordnung, also war schon nicht schlecht. Ich würde sagen, es war ein bisschen besser als Joe Black gegen Tyson Merrick, aber auch vielleicht ein bisschen viele Eingriffe, aber es war halt so eher so ein Storyline-Ding.
Es war eher so auf dem Niveau von Banks gegen Alexander, aber so solide, würde ich sagen.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Aber dann wurde es danach besser, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Mit Street Fight mit Bobby Flacco gegen Adrian Alanis. Wie gesagt, in einem Street Fight. Das fand ich dann auch echt wieder ansehnlich. Ich mag ja Bobby Flacco sehr, sehr gerne. Ich fand es immer noch schade. Der hat ja letztes Jahr, glaube ich, war das den Action-Titel gewonnen. War es letztes Jahr? Ich glaube, ja, ne?
Ja.
Genau, da hat er den ja von Mandas gewonnen, quasi so ganz groß.
Ja.
Und hat den dann aber relativ schnell wieder so einen Monat später, 3 Wochen später, ja doch ein bisschen mehr als einen Monat, 36 Tage später, hat er den halt direkt wieder verloren. Also, weil er war halt irgendwie so, er war halt so dieser Home-Guy, so dieser People's Champion, so ein bisschen so von den Fans so. Und dann hat man es irgendwie ja relativ schnell wieder beendet, weil da gab es ja dieses Hin und Her, da dieses Tobu Wabohu damit.
Ja, er hat den Titel an Warhorse verloren, Warhorse hat den Titel an Bosby verloren und seitdem hat Bosby den Titel.
Ja, genau. Hat man quasi die 2 kurzen Regentschaften, das hat man jetzt wieder ausgeglichen durch die längere von Bosby.
Ja, Warhorse hat ja den Titel an einem Abend gewonnen und am nächsten Tag wieder verloren.
Genau, der hat ja nur eine Eintagesregentschaft. Und Bosby ist ja jetzt auch schon sehr lange Champion seit im November. November ich ja, genau. 23.11. Also ist schon ein ganzes Weil schon.
9 Monate.
Ja. Genau, das ist eine Schwangerschaft, hör mal. Nee, aber wie fandst du denn diesen Street Fight?
Also gefühlt war es weniger ein Street Fight als mehr so ein bisschen so ein False Count Anywhere, finde ich. Obwohl die schon so ein paar, was heißt False Count Anywhere? Die haben sich halt rumgeburlt. Ich fand, das war jetzt nicht so krass hardcore, aber es gab ein paar nette Spots auch außerhalb des Gebäudes. Und es wurden auch so ein paar Gegenstände eingesetzt. Es war jetzt nicht super mega krass, aber es war ein anständiges, ganz unterhaltsames, nettes Match, finde ich.
Ja, das stimmt, das hat schon Spaß gemacht. Hat auch so vielleicht so wieder jetzt so den besseren Teil der
Das auf jeden Fall, ja.
Der Show eingeleitet, so, ich würde sagen, danach ging es dann wieder bergab und dann waren auch alle Matches ab dann auch wieder gut.
Interessant, dass du sagst, es geht danach bergab, weil dann
Also bergauf meinte ich, Entschuldigung. Es wurde besser.
Okay, weil ich nämlich bei dem Match danach jetzt dachte, du meinst, dass es da dann wieder bergab geht. Sorry, dann habe ich es missverstanden.
Nee, genau, also dann, ab dann wurde es wieder gut. Und das war dann nämlich Action-Title-Match. Die Good Hand, also jetzt dann hier in der Besetzung von Shook D und Tyler Stevens, die sind ja sowohl Action-Champions als auch TWE-Champions. Also jetzt nicht mehr. Aber sie war nicht mehr richtig. Beziehungsweise im Prinzip muss man ja, also hier bei Cage Match wird das hier als zwei Regentschaften gezählt. Eigentlich kann man das ja so fließend überziehen. Ich glaube, das haben sie auch so gewertet. Ja. Bei einem Kommentar, wo sie auch gesagt haben, dass sie schon über ein Jahr Champion sind.
Das war bei Cage Match falsch tatsächlich. Und ja, das ist korrigiert worden, weil ich es ihnen gesagt habe. Liebe Grüße und Landmann an der Stelle.
Genau. Ja, aber auch hier steht ja zum Beispiel, hier sind ja 207 Tage Champions gewesen. Ja. Also vom 1. Januar bis dann jetzt halt. Und davor war ja quasi Good Hand Kevin Ryan und Shook D Champion. Und da hat man das quasi ja geändert, weil. Also da hat den Titel jetzt Tyler Stevens übernommen, weil Kevin Ryan ja. Genau.
Aus Gründen
halt nicht mehr da ist. Aber eigentlich muss man die beiden ja zusammenziehen. Also diese 276 Tage, die ist Ryan und Shook D waren. Und diese 207 von Shook D und Tyler Stevens.
Ich sag mal so, wir können es ja kurz thematisieren für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, weil das war ja wieder so eine Southeast-Sache. Bei mir ist da alles explodiert, aber ne, muss da halt für drin sein. Kevin Ryan war ja durchaus bekannter Wrestler in der Region, hat ja auch seine eigene Liga. Und das ist dann so von heute auf morgen alles zusammengebrochen, weil rauskam, dass er, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus, minderjährigen Damen unangemessene Nachrichten geschrieben hat, sagen wir es mal so.
Ja, dann auf jeden Fall direkt halt Tschüss, also alles richtig gemacht, auf Wiedersehen. Aber ich glaube, man hat das auch im Kommentar erwähnt, dass die hier so zusammen sind, weil man hat, glaube ich, gesagt, dass die seit über einem Jahr Champion sind, was ja dann passen würde, wenn du die beiden zusammenrechnest. Ja. Ja, und die beiden, die haben dann auch am Anfang so ein bisschen so in so einem Talk so ein bisschen das so runtergeredet, so gesagt, ja, wird hier so ein bisschen so eine easy Verteidigung. Und dann war halt, da kam halt das Top-Team natürlich, also Jay Lucas und Teriyaki, die mag ich sehr, sehr gerne, das ist ein cooles, so ein cooles High-Flying-Team, einfach, die waren ja, waren die beim SCI, waren sie da gegeneinander? Ich glaube schon, ne? Nee, das war Diego Hill und Teriyaki, ne?
Genau, das waren Diego Hill und Teriyaki, richtig.
Ja, genau, ja, aber auch ein cooler Dude, Diego Hill auf jeden Fall. Und ich fand das Match ziemlich gut tatsächlich. Da hat sich dann auch Alex Kane etwas revanchiert für den Eingriff.
Ja.
Und hat dann eingegriffen, hat dann für das Finish gesorgt und das Top-Team sind dann die neuen Action Tag Team Champions.
Yes.
Das finde ich sehr, sehr cool. Aber so ein Match fand ich auch gut, ne? Das war so, also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so selbst, weil du hast die zwei Highflyer. Und das auf der Gegenseite diesen Brocken Tyler Stevens und sowas halt, das,
stimmt.
Das passt halt also ganz gut. Ich fand das sehr, sehr gut. Also, bis dato vielleicht sogar das beste Match? Ich würde sagen, vielleicht sogar ja.
Könnte man, glaube ich, argumentieren, weil damit würde ich jetzt einmal kurz reindiven. Der Punkt ist halt, Morbo hatte gesagt, ja, er hatte sich ein bisschen mehr fürs Match erwartet. Und ich weiß auch, was er meint. Da kommen wir auch gleich nochmal bei der Gesamtbesprechung zu. Es hat natürlich auch ein Stück weit dann von diesem Titelwechsel gelebt. Es war jetzt auch nicht übermäßig lang. Man muss aber sagen, bis dahin war alles, also die besseren Matches bis dahin waren alle so auf so einer anständigen Ebene. Und das war das hier auch, finde ich. Das war vergleichbar mit dem Street Fight, das war vergleichbar mit dem Opener. Deswegen von all den Matches kann man sagen, das war bis dahin, finde ich, das beste Match, weil für mich die beiden besten Matches, die haben sich nochmal ein bisschen abgehoben, die kamen dann am Ende. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
Das stimmt. Aber ich würde trotzdem sagen, das
Moment, es war logisch erklärt oder es war gut auch aufgebaut. Übrigens, ich muss nochmal ein bisschen nachher nochmal kurz nachgucken, als du gesagt hast, hier mit so einem Riesen wie Tyler Stevens, weil. Ich sag mal so, Shook D ist ja auch nicht gerade ein zierlicher Mensch. Also ich habe auch nochmal nachgeguckt, der ist 1,85, 90 Kilo, das ist ja schon, ne? Aber an dem Tyler Stevens wirkt der echt schmächtig und klein.
Ja, aber Tyler Stevens, der ist ja auch wirklich eine Maschine. Aber ich finde, der ist trotzdem halt, also laut Catchfish ist er 1,96, das passt, glaube ich, auch 114 Kilo.
Das passt auch, glaube ich.
Aber der ist halt trotzdem nicht so, Also der ist ja trotzdem noch beweglich und sowas halt. Ne? Das ist jetzt nicht so irgendwie so, keine Ahnung, so ein Big Show oder sowas halt, ja, der sich kaum noch bewegen konnte oder irgendwie
die
oder
sowas. Die Masse halt, ne? Hat er ja auch nicht. Der ist ja, der ist ja mehr so der Körperbau, so, so Footballspieler oder so. Also der ist ja noch nicht in diesem Schwerathleten, also 114 Kilo, 1,96 Meter, das ist eigentlich gerade Maß für Football.
Er ist mehr so der Kevin Nash als der Big Show.
Ja, genau.
Aber
nur, dass er ehrlich gesagt jetzt schon wrestlerisch besser ist als Kevin Nash, wenn wir ganz ehrlich
sind. Ja gut, aber ist, kann man das jetzt als Erfolg werten, weil ja...
Kevin erst 4 Jahre wrestelt schon.
Ja, das stimmt.
Ja. Er hat auch eine wilde Trainer-Kombo, muss ich immer wieder sagen. Ich kenne Tyler Stevens ja auch persönlich ein bisschen. Ja. Ein bisschen mehr auch. Ich glaube, dieses Trainer-Kombo hat kein anderer auf der Welt. Er wurde trainiert von, also sind, glaube ich, alles kompetente Trainer, aber es ist ein wilder Mix. Er wurde trainiert von George South, ja, den manchen noch von ganz früher von WWE unter anderem kennen. Caprice Coleman und AR Fox.
Ja, das ist schon wild, ja, aber Caprice Coleman, das vergesse ich auch immer, dass der halt da ja auch eigentlich, der kommt ja aus der Region, glaube ich, und er ist halt auch bekannter Trainer.
Aber bei Caprice Coleman finde ich es wirklich sehr faszinierend, er ist bei allem im Wrestling besser als Wrestler im Ring. Er ist ein guter Kommentator, er ist ein guter Trainer, er ist ein guter Mentor für viele Leute, nur im Ring war er halt nicht so, aber in allem anderen ist er echt gut.
Das ist mir noch nie so aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, muss ich dir zustimmen. Da hast du definitiv recht. Das ist schon. Ich find's auch immer verrückt irgendwie, aber das ist fast oft so. Irgendwie, keine Ahnung. Die Leute, die Wrestler, die halt gut oder die halt richtig gut sind, die sind nicht irgendwie so von Leuten trainiert worden.
Die jetzt super krass waren, meinst du?
Genau, also die wurden irgendwie nie von irgendwie, keine Ahnung, von den krassen Main-Eventern oder von den Big-Big-Playern trainiert, sondern die wurden von so Leuten trainiert wie Al Snow, sowas halt,
Der Inbegriff dafür, der als Wrestler irgendwie das Beste, was er mal hatte, ist, dass er so ein, zwei Matches bei Ring of Honor hatte, aber der unter anderem Mercedes Moné trainiert hat, ist Brian Fury aus Neuengland.
Ja, und ich meine, Mercedes Moné hatte wahrscheinlich in ihren ersten paar Jahren eine bessere Karriere, als das Bright Fury je haben wird, ne?
Absolut.
Das ist halt auch absolut wild. Also sowas halt, wenn du denkst, aber, ne, worauf ich hinaus will, die sind alle irgendwie nie von diesen Topstars trainiert worden. Ich meine, guck dir mal an, Lance Storm, der hat bestimmt 3 Dutzend von erfolgreichen Wrestlern trainiert. Ja. Und das war ja, ich bin großer Fan von Lance Storm, aber das war ja nie jemand, der in irgendeiner von den Ligen, in denen er war, sei es WWE, ECW oder WCW, irgendwie auch nur ansatzweise ein Big Player. Das war halt immer irgendwie ein Midcard-Act, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und guck mal, was der alles für Leute trainiert hat, ne? Also, das ist halt auch schon irgendwie crazy, ne?
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass diese kleineren Leute einfach immer bereitwilliger waren, ihr Wissen einfach zu teilen, damit sie halt hoffen, dass irgendwie ihre Schüler es wenigstens zu was bringen. Und die erfolgreichen Leute natürlich nicht wollten, dass man ihnen das Spotlight weckt. Aber, naja, das ist a story for another day.
Ja, das stimmt.
Aber ich würde sagen, wer auch ein hervorragendes Training genossen hat und hervorragend geskillt worden ist, auch wenn hier gerade gar nicht steht, tatsächlich ironischerweise bei ihm, von wem er trainiert worden ist. Aber das ist Adam Priest.
Richtig.
Und er traf auch Channing Thomas, den wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt haben. Oder wie auf seinem Kennbuch vielleicht, wie der auch früher mal hieß, Timmy Thunder.
Ja.
Wie fandest du das Match zwischen den beiden? Ich fand das nämlich ziemlich gut.
Das war mein Match of the Night.
ich
finde auch, das war natürlich jetzt kein mega super Hammer Match of the Year Whatever Contender, das war ja generell nichts, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber Adam Priest hat hier aus Channing Thomas mal aus einer wrestlerischen Komponente rausgeholt. Und hier hat er auch mal gezeigt, finde ich, Channing Thomas, dass er mit gewissen Gegnern in einem gewissen Setting auch so bestehen kann und nicht unbedingt Sidney Bacabella braucht, der seinem Act natürlich immer was hinzufügt, aber er kann es quasi auch alleine und dafür ist dann Adam Priest ein guter Gegner, weil bei Adam Priest ist der Name Any Style, das ist nicht nur so ein ausgedachter Name, das ist er halt wirklich. Also ich weiß, man hat ja bei, ich glaube, Stan Lane wurde ja immer so gesagt, das ist ja so ein Wrestler, ne? Du musst quasi nur die Arme und die Beine locker lassen und da wird er schon ein ganz gutes Match aus dir rausholen. Und das ist Adam Priest im Indie-Bereich heutzutage.
Ja, also ich meine, Klar, Brian Danielson hat das halt gesagt, der ist vielleicht auch nicht so tief in der Materie drin, was Indie-Wrestling angeht, aber das Argument,
Felix Kornberg hat das auch gesagt und der ist, ja. Also liebe Grüße an der Stelle, Felix, der ist schon gut drin in der Materie Indie-Wrestling.
Ja, aber ich finde auch, es gibt wenig, was du dagegen argumentieren kannst, was diese beiden Männer sagen, nämlich, dass Adam Priest der beste Independent-Wrestler der Welt ist und also meiner Meinung nach zumindest stimmt das.
Also im US-Bereich muss man ganz ehrlich sagen, da gibt's, ist ja auf jeden Fall immer unter den Top 3, Top 5 der Conversation. Ne? Einer, ja. Der da in den letzten Jahren immer raus war, den müssen wir jetzt so halb sehen, weil er halt WWID ist und das ist Marcus Mathers. Wen ich auf jeden Fall da auch noch drin sehen würde, ist Alec Price. Da kann man das auch argumentieren.
Ja, definitiv.
Ansonsten gibt's natürlich noch Leute, wo Menschen, die die Karriere enger verfolgen, auch sagen, ja, die müssten eigentlich höher genannt werden. Ich weiß zum Beispiel, liebe Grüße an der Stelle, Morbo. Morbo sagt immer, dass Rico Gonzalez für ihn einer der Top 5 Indie-Wrestler ist. Das kann man argumentieren. Man kann sicherlich bei Leuten wie
Damien
argumentieren, aber da steht halt nicht so das Spotlight drauf. Aber ich würde so sagen, am meistgenannten sind wahrscheinlich wirklich Namen wie Adam Priest und Alec Price.
Ja, definitiv. So ein Damien, der ist das für mich noch nicht ganz, der könnte das aber werden. Da, bei Darren ist halt ein bisschen das Problem, was nicht unbedingt sein Problem ist. Aber, oder auch bei einem, bei den anderen, bei Rico Gonzalez, ist halt, die sind nicht so viel außerhalb von ihrer Region halt leider gefeatured.
Also deswegen müsste man, weil wenn man natürlich auch nennen müsste, er hatte mal einen MLW-Vertrag, aber den hat er ja nicht, weil deswegen ist er auch ein Independent Wrestler, ist natürlich Menders. Ne? Das ist klar, ne?
Ja, also ich glaube, Manders und Adam Priest, das sind so für mich, glaube ich, zwei aus den Top 3.
Aber ich glaube tatsächlich, bei Manders, der wird teilweise schon so als WXW-Wrestler gesehen, das war der gar nicht mehr so.
Ja, das kann natürlich, das sicherlich, aber ich meine, WXW ist ja auch eine Indie-Company, von daher ist er ja immer noch ein Indie-Wrestler.
Genau, natürlich.
Aber Manders ist dann sicherlich auch in der Diskussion mit drin. Es ist dann am Ende natürlich auch mal ein bisschen Personal Taste noch oder sowas, wie man da halt noch so sieht, das ist auch ganz klar. Ich meine, dass dann halt ein Brian Danielson so jemanden wie ein Adam Priest dann eher bevorzugt, ist halt auch klar, weil ich meine, stilistisch ist da jetzt ja auch nicht viel viel Unterschied halt, deswegen ist das halt schon alright. Aber ja, ich würde auch sagen, Match of the Night, ich fand das auch richtig gut. Wie du auch gesagt hast, das hat man auch mal so ein bisschen gezeigt, Shaddick Thomas, wenn er halt keinen Bacabella vor der Nase hat, dann kann er halt doch ganz gut wresteln.
Ja.
Hat er ja ganz gut auch gezeigt. Also nicht, dass das halt, ich meine, der Bacabella-Stick und das passt ja alles zusammen, aber wenn man es da mal nicht hat, dann sticht das halt mehr heraus, ne, direkt.
Das ist richtig und Adam ist natürlich auch der beste Gegner, gegen den man so eine Art von straightest Match halt quasi haben kann. Ne?
Ja, klar. Adam Priest hat dann halt trotzdem gewonnen, finde ich auch in Ordnung, finde ich auch gut.
Ja. Adam ist, also sagen wir mal ganz ehrlich, Adam ist in dem Venue da einer der wichtigsten Wrestler, wenn nicht vielleicht der wichtigste Wrestler.
Ja, klar.
Einfach auch mit der Historie, mit den Heel- und Face-Turns, die er da genommen hat, die sehr organisch waren, mit den Titeln, die er da gewonnen hat. Er ist da schon so einer der Top-Leute in diesem, also nicht nur in Action-Wrestling, sondern vor allen Dingen auch in diesem Gebäude.
Ja, klar, definitiv. Und man muss halt auch mal sehen, also Adam Priest, der ist doch keine 30, ne? Also
Das darf man immer bei ihm nicht vergessen, ne? Der hat noch, also der kommt jetzt eigentlich erst in die besten Jahre eines Wrestlers. Und er hat halt schon 8 Jahre Erfahrung, muss man ja auch sagen, ne?
Ja, also das ist halt auch, das ist schon crazy halt, ne? Also, von daher, also wie schon gesagt, er hat die besten Jahre noch vor sich. Also es fängt, der ist halt schon wirklich Top-Indie-Wrestler, ne? Oder Top-Wrestler generell, aber
was ich bei Adam Priest wirklich sagen muss, wenn der irgendwie ein Mitarbeiter in einer Firma wäre, da würde sie in Arbeitszeugnis schreiben, steht 100% für die Firma. Also das, was wer auch so ist, ist Menders, der reißt ja auch wahnsinnige Sachen ab mit, ich wrestle unter der Woche 4 Matches in Japan, fliegt dann rüber und wrestle nach einem Tag später, nachdem ich das letzte Japan-Match hatte, 3 Matches in 3 verschiedenen Staaten in den USA, wo ich 3 Flüge für nehmen muss. Das ist ja auch Wahnsinn, was der abreißt. Und die Woche später bin ich in Deutschland. Aber Adam Priest hat ja dieses Jahr wirklich die Latte so hoch gelegt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand nochmal erreichen wird. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Adam Priest hat, ich muss mal eben gucken, wann das war. Wann war das? Da war er. Hier, da war das. So. Da war er am 13.06. bei Action Wrestling. Da hatte er das Championship-Match gegen Tim Bosby, wenn du dich vielleicht erinnerst, bei Spin.
Ja.
So. Diese Show ging von 20 Uhr deutscher Zeit und dann halt die üblichen 2,5 Stunden oder was es war mit. So. Wir sind hier natürlich bei amerikanischer Zeit. Sprich, das war dann in. Bei uns hat die Show, glaube ich, 2 Uhr nachts angefangen. Genau, er war da, glaube ich, auch. Das war auch, glaube ich, der Opener. Genau. Und in Großbritannien war das also um 1 Uhr nachts, dass das angefangen hat. Jetzt fragen sich die Zuschauer bestimmt, warum sage ich denn hier britische Zeit? Ich sag euch warum. Weil am gleichen Kalendertag, wo er um 1 Uhr nachts noch in den USA gewrestelt hat, hat dieser Verrückte bei Redpro gewrestelt. Er ist nämlich direkt nach seinem Match zum Flughafen gefahren und ist nach Großbritannien geflogen. So. War, hat dann da auch nicht ein Match gewrestelt, sondern zwei? Er hat nämlich sein erstes Rundmatch bei Redpro.
Ja. Ja, das ist schon wild. Ich frag mich ja immer dabei, wieso ist da noch nie jemand mit seinem Terminplan oder sowas durcheinander gekommen? Ich würde verrückt werden. Ich würde irgendein Booking zusagen an demselben Tag, wo ich schon 3 Bookings zugesagt habe oder so. Und keine Ahnung, ich würde da wahrscheinlich so krass durcheinander kommen. Das ist schon wild, wie das noch alles dazukommt, dass man das auch alles. Das muss ja auch alles bis aufs kleinste Detail gescheduled und getimed werden, damit das alles hinhaut. Also wenn da einmal ein Flug irgendwie ausfällt oder Verspätung hat, dann ist das ganze System davon im Arsch. Und ich kann Sebastian schon wieder nicht hören.
Nee, jetzt höre ich dich. In dem Moment, wo du gesagt hast, du kannst mich nicht hören, hast du es doch gehört, was ich über Adam Priest gesagt habe?
Ja, mit dem Flug, hast du gesagt.
Das, sehr gut, dann haben wir das
noch. Das hab ich noch gehört. Und ich habe dazu halt gesagt, dass ich gar nicht, also dass ich schwer beeindruckt einfach davon bin, wie die das alle hinkriegen, das alles so zu planen, weil ich würde verrückt werden. Ich würde, glaube ich, 3 Bookings am selben Tag annehmen in 3 verschiedenen Ländern oder sowas und es nicht merken und dann eine Woche bevor es losgeht, merken, in was für Schlabbers ich mich gebuckt habe. Das muss ja alles bis aufs kleinste Detail einfach geplant sein, wenn da einmal ein Flug ausfällt oder sowas halt.
Also ich muss ja an der Stelle mal sagen, als wir letztes Jahr in den USA waren beim SCA, ja, da hatte unser Flug ja am Ende, ich glaube, 3,5 Stunden Verspätung zurück.
Ja.
Und als ich mit meinem Kumpel Marcel im Jahr davor in den USA war, hatte der Flug auch, ich glaube, 2 Stunden Verspätung, der Rückflug. Wo ich mir mal denke, das ist schon krass, dass das dann immer alles so klappt, ne?
Ja, total.
Deswegen. Aber was auch auf jeden Fall geklappt hat, ist, dass die Leute aus Alabama angereist sind. Weil damit kommen wir nämlich zum Main Event.
Genau, damit kommen wir zum Main Event. Der stand dann auch im Zeichen Action gegen New South. Big Dave, Cabana Man Dan und Sean Christopher für eben New South. Und sie trafen auf Jay Newman, Jameson Chuck, also die 4825, die IWGP Tag Team Champions und Cruel. Und das war auch dafür, dass so ein Six-Man war, war es dann auch gar nicht so lange, mit 13 Minuten.
Genau.
Und ich fand das ansehnlich, ich fand das ganz gut. Mir hat das Spaß gemacht. Die Spots mit Cabana Man Dan und mit seinen Flip-Flops waren lustig, als er dann versucht hat, Cruel damit zu schlagen. Das fand ich gut.
Ja, das war lustig, das stimmt.
Das war echt cool und sonst fand ich das unterhaltsam. Das Team Action hat dann gewonnen. Ist dann auch sicherlich sinnig. Mal gucken, ob es da noch weitergeht. Aber wie fandst du denn das Match?
Also erstmal muss ich sagen, auch hier liebe Grüße an Morbo, dem hat das Match dann halt nicht so zugesagt, wo man aber auch sagen muss, ja, da muss man, also ich war halt auch in dieser Story drin, da hatte ich mit dir schon drüber geredet, das wurde ja auch viel aufgebaut, jetzt über eine längere Zeit, auch dass man immer wieder so diese Sequenzen hat, dass man zum Beispiel Jay Newman so ein Video gedreht hat, wie er zur Action gefahren ist, dann das Match eingegriffen hat und dann quasi in sein Auto gesprungen ist und wieder weggefahren ist und so ein Shirt dann hatte, wo dann im News House Design, aber nicht News House stand, sondern Jay Newman und sowas. Das hat man schon ganz gut aufgebaut, es war für mich das zweitbeste Match der Show nach dem Match davor. Ich fand auch gut, dass sie es nicht übermäßig lang gemacht haben und in der Länge hat mich das ganz gut unterhalten. Dennoch muss ich sagen, wenn du jetzt nicht noch was zu dem Match hast, würde ich nämlich zum Gesamtfazit kommen.
Ja, ich würde auch nur noch kurz dazu fügen, das war vielleicht auch eher so ein, also ich kann verstehen, weil uns einem nicht so gefallen hat.
Ja, ja.
Genau, das war halt so ein Match für die Live-Crowd auch, glaube ich, die da irgendwie auch so diese Fehde so komplett verfolgt hat, da als, sag mal so, diesen Südost-Struggle. Diesen Südost-Power-Struggle quasi.
Ja, genau.
Ich glaube, das war eher was für so Leute. Und wenn du dann da irgendwie alles verfolgst, wenn irgendwie so beide Seiten sich die New South-Shows da so und sowas siehst, dann bist du da, glaube ich, ein bisschen mad und dann gefällt dir das sicherlich auch besser.
Denke ich auch. Und das ist auch eine gute Überleitung, weil ich glaube, diese gesamte Show war so ein bisschen mehr auf das Live-Publikum ausgerichtet.
Ja, absolut.
Es gab definitiv schon spektakulärere und bessere Shows in Taiwan. Es fühlte sich so ein bisschen vielleicht an wie so eine Show, die sie sonst in Fayetteville oder so haben. Du hattest ja auch den Vergleich schon gebracht im Gespräch zuvor. Es ist so ein bisschen das Äquivalent dazu, wenn wir mit Dida und Marcel zusammen sagen, ja, war eine ganz nette WXW-Show, aber hat jetzt vielleicht nicht wie Marquis-Event angefühlt, sondern eher wie eine Bielefeld-Show oder so. Und ich würde aber trotzdem sagen, ich hatte ja gesagt, ich fand diese Phase nach dem Opener zwischendrin war so ein bisschen, ja, gegen Ende wurde es dann wieder besser. Die letzten beiden Matches gefielen mir am besten. Deswegen, ich wäre bei der Show insgesamt so bei 6 Punkten. Bei so einer 3 als Schulnote.
Ja,
das war immer noch absolut ansehnlich. Das war auch nicht, das konnte man sich auch immer noch gut angucken. Das ging, glaube ich, 2 Stunden 15 oder so. Oder 2 Stunden 20. Also nicht übermäßig lang. Und deswegen, ja, so eine 3 als Schulnote, finde ich, ist das schon. Und so 6 von 10 ist das schon ganz fair.
Ja, 6 von 10 finde ich auch. Finde ich auch absolut fein. Definitiv. Nö, nee, das passt auf jeden Fall. Ich fand auch, also ich muss sagen, ich fand auch TWE schon noch einen Ticken besser.
Ja, also ja, drauf. Ich ja, wenn wir da auch bei den Schulnoten bleiben, TWE habe ich ja 7 Punkte gegeben, da wäre ich schon so bei der 2-. Also da waren auch die höheren Hochs, finde ich. Und da war insgesamt auch ein bisschen, nicht jetzt extrem viel, aber insgesamt immer so doch schon spürbar eine breitere Qualität auch, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Das Wort habe ich
gesucht. Ja, das auf jeden Fall. Ich fand Overall Action auch nicht schlecht. Würde dann halt die 6 Punkte auch geben wie du. Aber ich kann schon verstehen, das war vielleicht von den Tyrone-Shows eine etwas schwächere.
Genau.
Aber war immer noch in einem okayen Rahmen. Und kann ich jetzt an für sich auch nicht meckern. Das war schon fein alles so, würde ich sagen.
Genau, würde ich auch so sagen.
Gut, bei Action geht es ja schon nächst weiter, nämlich übernächstes Wochenende, nächstes Wochenende, also in einer Woche, ist ja Dean 3.
Genau.
Das war ja ein bisschen hin und her, weil zuerst war es ja an einem ganz anderen Datum, dann ist es ja auf das Datum verschoben worden, wo es jetzt ist.
Ja.
Quasi, eigentlich ist Death Before Dishonor verschoben worden, ja? Und ja. Dean ist natürlich mit verschoben worden, weil das ja zusammenhängt.
Ja.
Jetzt ist aber ja Death Before Dishonor nochmal verschoben worden.
Richtig.
Und Death Before Dishonor ist ja jetzt heute.
Ja.
Also heute stand 29.08. Aufnahmedatum.
Ja.
Und Dean ist dann aber nicht mitgezogen, sondern ist jetzt weiterhin nächstes Wochenende, also in einer Woche.
Ja.
Ist es dann halt. Ja, genau, das ist es ja. Und wir können ja gerne einfach mal kurz, weil wir ja gerade eh über Action sprechen, können wir ja so einen kleinen Ausblick mal hier einfach gerade machen.
Gerne.
Und zwar, es ist auch gar nicht so viel angekündigt, sehe ich gerade. Also natürlich gibt es einmal das Lucha de Apuestas, Herr vs. Herr, quasi das Rematch von der ersten Dean-Show, wo es ein Dog-Collar-Match war und das schon eins der besten Matches vom Mania-Wochenende war.
Ja, das war richtig.
Und zwar Demus gegen Matt Dog Connolly im Rematch.
Ja.
Ja, was sagst du, Sebastian? Wer verliert die Haare?
Demus? Also ich glaube, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Matt O'Connolly da verliert.
Ja, sehe ich auch irgendwie stimmt.
Ich sag mal so, Matt O'Connolly hat mehr von dem Sieg als Demus. Weil wann ist der schon mal bei Action so? Und in diesem du kannst natürlich sagen, das ist alles komplett out of canon, ne?
Ja, schon.
Aber trotzdem, ich glaube, Mad Dog gewinnt.
Ich könnte es mir auch vorstellen, weil ich sag mal, Mad Dog ist ja auch jemand, der halt öfter mal bei bei genau. Action ist als Demos, wobei ich gerade sehe, die einzigen Matches, die Mad Dog dieses Jahr und letztes Jahr bei Action hat, waren die beiden Dean-Matches.
Es könnte allerdings schon durchaus sein, dass er nochmal mehr kommt, weil er ist ja tatsächlich öfters bei News House und jetzt mit der Involvierung mit News House, ne, weil man muss ja zu.
Ja. Das stimmt natürlich. Das wäre natürlich cool. Gab es schon mal Cruel gegen Mad Dog? Sebastian ist leider wieder out of sound. Hallo?
Genau, ich hatte dich nur kurz nicht gehört, jetzt bist du wieder da.
Ja, ich habe dich auch nicht gehört. Ja, aber was sagst du, wenn Mad Dog dann vielleicht in dieser Fehde mit drin ist, das wäre natürlich cool. Gab es schon mal Mad Dog gegen Cruel?
Ja, ich glaube schon. Müsste auch bei News House gewesen sein. Da ist ja auch seine Lebensgefährtin Alice Lee ja auch die General Managerin.
Stimmt, ja, stimmt, das hat er erzählt. Also ich glaube auch, es wird dann eher Mad Dog machen. Wobei ich gerade auch so mit diesem, er geht ja mittlerweile auch in, also Connolly so ein bisschen mehr in diese Psycho-Charakter-Richtung. Also gerade wenn man sich auch mal so diese Promos und sowas, die er halt hochlädt, auf Social Media und sowas in so kleinen Clips so auf Instagram und Twitter. Das geht schon so full Psycho-Modus so ein bisschen. Ich glaube, da würde ihm eine Glatze zu auch ganz gut stehen.
Ja, ja, passen wird das, ja, stimmt.
Aber du, ich bin am Ende der Gewinner des Matches, weil ich es abfeiern werde. Von daher ist es mir grundsätzlich egal, wer das Ding gewinnt oder verliert.
Und sonst gibt es, glaube ich, noch kein Match, oder?
Sie haben einen Best Two Out of Three Falls Trios Submission Match angekündigt.
Ja.
Quasi so in dem alten Lucha-Stil so ein bisschen. Und da haben sie angekündigt für Angelico, Dr. Cerebro und Virus.
Stimmt.
Die werden halt quasi in dem Match, aber das wird so ein bisschen random gewürfelt wohl irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe.
Also Matt Maker und Nicole Matthews sind nur angekündigt, ne?
Da weiß genau, man nicht, die sind nur angekündigt, die werden die sind noch in keinen Matches. So, ich denke mal, das wird wahrscheinlich im Laufe dann jetzt der nächsten Woche noch kommen, alles.
Und eine kurze Anmerkung noch von mir. Die nächste richtige Action-Show ist dann auch schon wieder 2 Wochen danach. Mal 2 Wochen danach. Die ist heute in 3 Wochen tatsächlich Action. It's all in the game. Das wird dann in Fayetteville in Georgia sein, in der Lion Creek Brewing Busbahn, was ja auch so eine Standlocation jetzt dazwischen von Actions. Und da ist Mad Dog tatsächlich auch schon vorangekündigt.
Genau, wollte ich gerade sagen, da ist Mad Dog vorangekündigt und it's all about the game and how to play it. Ne? Also,
absolut. Steht noch vieles an jetzt für Action.
Steht noch vieles an, genau. Und mal gucken. Also über Dean werden wir auf jeden Fall reden. Da bin ich mir ziemlich. Also du wirst es ja auch gucken, nehm ich mal an. Ne?
Ist auch wieder auf YouTube dann, ne? Von Ring of Honor. Das war letztes Mal, glaube ich, 3 oder 4 Tage später wird es dann auf YouTube.
Ja, ich meine, ist ja nicht so schlimm, wenn das dann live ist, dann guckst du halt danach, das ist ja schon fein, kein Problem halt. Dann war es das mit unserer kleinen Review hier zu Action. Und mich auch. Vielen Dank an dich. Und über Action werden wir dann ja schon demnächst wieder sprechen und über alles weitere auch. Nächste Woche oder dann demnächst, wenn ihr das hört, ist sie vielleicht auch schon draußen. Dann hört gerne unsere AW-Review, die gab es dann auch, gibt's oder gab es dann auch schon. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.